Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 789. Heute mit dem Ausblick auf AEW All-In 2026. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, die Gamescom liegt hinter uns und jetzt was Großes vor uns.
Ganz, ganz genau. Einer der größten Wrestling-Events des Jahres steht auf dem Plan im Londoner Wembley-Stadion. Natürlich AEW All-In. Und David, wir werden oft gefragt, wieso unsere Beziehung, unsere Emotionen vor bestimmten Events ist. Wie geht's dir hier mit All-In? Weil das hat ja schon auch gerade für uns Europäer hier einen besonderen Stand, oder?
Ja, also ich habe bislang bei jedem All-In oder bei jeder All-In-Veranstaltung mal richtig Lust vorher gehabt. Jetzt merke ich es umso mehr, wie gut die Card für mich persönlich ist, weil ich aus einer sehr stressigen Zeit komme oder war, aber die Vorfreude auf diesen Event war brutal groß. Also wirklich, ich freue mich einfach auf diesen Tag, wenn dann Wrestling ist, wenn ich dann diese ganzen Matches, die angekündigt wurden, wahrscheinlich doch mehr, sehen werde, eine Crowd, die Bock hat, weil es ist einfach nur mal was anderes, ob du eine amerikanische Crowd hast oder ob du halt sagst, ey, wir sind in London und da ist halt halb Europa da. Das wird cool. Also ich habe wirklich auch sehr hohe Erwartungen. Kann also auch sein, dass ich bitter enttäuscht werde, weil ich erwarte einen fantastischen Event.
Ja, einen sehr langen Wrestling-Abend. Also ich gehe auch davon aus, dass die Main-Card 5 Stunden geht. Wir beide werden auch die Review übernehmen, können wir hier schon mal sagen. Stichwort Ticket-Sales, ganz, ganz wichtig, weil das war ja so ein bisschen ein paar Fragezeichen zwischendurch. Das sah auch zwischendurch nicht ganz gut aus. Inzwischen sind wir laut Wrestling Observer, die sich auf WrestleTicks beziehen, bei 43.585 Tickets. Das ist gestern. Ich gehe davon aus, dass noch ein paar Tickets mehr verkauft werden. Ich denke, wir werden am Ende so bei irgendwas zwischen 45.000 und 48.000 landen. Ist natürlich deutlich weniger als zum Beispiel beim ersten All-In, darf man nicht vergessen, aber ist, glaube ich, immer noch eine solide Zahl für das, was es ist und für das auch, ja, in was von der Zeit wir, glaube ich, gerade leben. Oh. Preise sind einfach teurer, Reisekosten und so weiter.
Das ist schon ein hartes Wort jetzt. Also,
was denn?
Das Problem ist, du sagst es ja richtig, dieses erste All-In hat halt alle Zahlen gesprengt, womit du niemals gerechnet hast. Wenn du bedenkst, was wir damals, als es angekündigt wurde, hatten wir ja auch in der WhatsApp-Gruppe so diskutiert, ja, wie viel werden sie schaffen? Wir haben gesagt, so, ey, alles ab 20.000 ist ein Erfolg. Dann haben sie halt diese irre Zahl rausgehauen.
Wenn du jetzt 72.000 übrigens, ne? 72.265.
Ja, und wenn du halt jetzt in 2026 immer noch als junges Unternehmen über 40.000 ziehst mit Wrestling, das ist halt für mich mehr als solide, bin ich halt ehrlich. Das ist halt schon ein richtig guter Payday. Es ist natürlich in der Location, wo halt noch viel mehr reinpassen würde, bisschen komisch, aber du nimmst halt ein Stadion, wo 40.000 reinpassen, dann sagst du, ey, das Ding ist ausverkauft, über 40.000, das ist grandios.
Das ist halt das Ding. Und wenn man Glück hat, vielleicht kratzt man sogar an, wenn man Glück hat, das ist sogar sehr realistisch, ne? Kratzt man sogar an die Zahlen von 2024. Da waren es 46.476 Tickets. Bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall, da wird auch garantiert noch der ein oder andere mal vorbeischauen, wahrscheinlich noch ein paar Gratis-Tickets ausgehändelt werden. Der Markus ist da, da wird es auch dann für Supporter in der kommenden Woche noch einen Vor-Ort-Podcast geben, wo er uns dann erzählt, wie es bei RevPro gewesen ist, was er sich noch alles angeschaut hat und da werden wir dann nochmal drüber sprechen, auch mal Eindrücken vor Ort und das gehört natürlich auch dazu. Und genauso, David, gehört es auch dann hier an der Stelle dazu, dass wir natürlich auch darüber sprechen müssen, was wir denn für Erwartungen haben. Wir gehen natürlich gleich die Card durch, aber es wird hier im Vorfeld hier massiv gemunkelt, wer mit dabei sein könnte. Zuletzt hat beispielsweise ein Ilja Dragunov seinen Vertrag nicht verlängert und der wird auch schon gemunkelt, dass er hier kommen könnte. Wie siehst du das?
Ich lasse mich überraschen. Ich weiß, das ist gerade super unbefriedigend, aber als Hintergrund, ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, ich lese seit längerem extra wegen diesem Event keine News, keine Gerüchte oder sonstiges. Selbst Ilja hätte ich nicht mitbekommen, hättet ihr das nicht in der WhatsApp-Gruppe noch gehauen. Also das heißt, ich wäre komplett unwissend gewesen. Nee, ich fände es cool. Um auf die Personalie zu gehen, Ilja, vom Wrestlerischen her würde er halt meiner Meinung nach bei AEW gut reinpassen. Und er würde auch dort eine Situation vorfinden, wo er halt auch mit seiner Art ankommt, wo es halt nicht so relevant ist, wie groß er ist oder sonstiges. Und ich würde ihn gerne hier sehen, auch für einige Dream-Matches, weil ich finde, der ist halt im Ring fantastisch. Übrigens auch ein super sympathischer Typ, also im echten Leben. Und die anderen Namen, die gemunkelt werden, abwarten. Ich bin auch ehrlich, ich möchte auch gar nicht im Vorfeld denken, es wird gemunkelt, dass der kommt. Und wenn der dann nicht kommt, bin ich dann enttäuscht. Also ich möchte gar nicht diese Erwartungshaltung haben, weil das passiert unterbewusst ja schnell. Sondern ich gehe einfach momentan wirklich davon aus, was ich offiziell gelesen habe, was da ist, welche Matches es gibt, welche Leute da gibt. Alles andere ist einfach so, gucken wir mal.
Es sind auf jeden Fall viele Leute da, so viel können wir schon mal hier sagen, wenn man sich die Karte anschaut. Speziell das Match, was hier im Buy-In noch angekündigt wurde vor kurzem. Wir haben natürlich zwei Matches, die Spielraum für Spekulationen lassen. Und das ist auf der einen Seite das Casino-Gauntlet-Match, auf der anderen Seite aber auch dieses Trios-Royal-Roulette, was wir jetzt hier haben. Da sind in beiden Matches, in dem einen haben wir schon ein Mystery-Tag-Team und in dem anderen sind einfach immer Plätze frei. Deswegen bieten sich da ein paar Namen an. Gerade auch, wenn wir jetzt in UK sind. Könnt ihr mir vorstellen, dass ein Sheamus dabei ist? Ja, wieso denn nicht? Ne? Fände ich geil. Ne? Könnte ich mir aber auch andere Namen vorstellen, auf jeden Fall. Also, das ist das Schöne hier. Und wir kennen auch einen Tony Khan, der da gerade auch für solche speziellen Events gerne mal noch die ein oder andere, das ein oder andere Pfund locker macht, sage ich einfach mal. Wir steigen trotzdem mal hier in die Card ein, weil ich habe es gerade schon gesagt, lieber David, zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist Freitag Vormittag vor All-In, da haben wir nur 9 Matches. Es werden garantiert noch mehr werden, da können wir von ausgehen. Wobei ich auch davon ausgehe, dass das Buy-In-Match, die Trios Royal Roulette, hier sehr lange gehen wird. Denn, ist Ewigkeiten, brauchen wir nicht alle einzelnen Namen vorlese, deswegen mache ich es nicht. Da geht es ja um die Trios Championship. Wir haben hier natürlich die amtierenden Titelträger, Hangman Adam Page und Bro Dido. Und die verteidigen gegen die Conglomeration, ich lese nicht alle einzelnen Namen vor, gegen die Death Riders, gegen The Demand, gegen die Dogs und eben das Wildcard Team. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich zähle jetzt nicht alle einzeln auf. Und was ich hier schön finde, man hat es tatsächlich wieder geschafft, im Vorfeld so etwas wie Leben in die Trios. Ich habe die Bang Bang Gang übrigens vergessen. Mist, ich wusste es, dass ich irgendjemand vergessen habe.
Ist aber nicht so schlimm.
Nee, das stimmt. Aber da, was ich sagen wollte, wir haben ein bisschen Leben wieder in der Trios-Division jetzt zuletzt bekommen. Oder mehr Fokus, mehr Trios-Fäden auch. Es gab Zeiten, da hatte man fast vergessen, wer Trios-Champion ist.
Und das war auch gut so. Ich brauche ja diesen Titel einfach nicht. Ich bin kein Fan davon. Weshalb halt das jetzt wieder ein bisschen belebt wurde. Ich sehe es halt eher als so kurzes Feuerchen, dass man halt gesagt hat, All-In, ein bisschen vergleichbar mit auf der anderen Seite WrestleMania, du weißt, da kommt dieser große Tag, möglichst viele Leute unterkriegen und du hast dann auch noch einen Adam Page mit der Klausel, dass er eh diesen Haupttitel nicht mehr haben kann, also gehst du den Weg, du bringst sehr viele große Namen unter, muss man auch einfach sagen, wenn du das hier dir anschaust, da sind echt gute Namen dabei, alle in einem Match, kannst es so gut erklären und du musst dir halt auch vom Booking her, weil es ist nur ein langer Event mit sehr viel Storyline vorher, auch jetzt nicht für 4000 Leuten dann noch zusätzlich Storylines überlegen, sondern hast eine große Storyline, Anführungszeichen, oben und unten und so funktioniert es dann auch. Und dieses Match wird auch genauso funktionieren. Emotional bin ich da nicht vorab invested, aber ich glaube, ich werde sehr viel Spaß haben und es wird lange gehen und der Wildcard-Entrance, der wird halt natürlich ballern.
Ja.
Egal, wie
es ist. Ja, eben, also weil das, wir wissen jetzt schon, wie hier dieses Match ablaufen wird. Das startet ja im Buy-In und wird dann ja übergehen in die Main-Card, in den Pay-Per-View, ne? Deswegen ist mein Pick hier, ja, das wird alles schön, da wird eine Menge gekloppe und gecatcht werden, aber das spielt am Ende gar keine Rolle, wer dann hier noch im Match ist, neben Hangman Adam Page und Bro Dido, weil wir haben ja in den vergangenen Wochen hier schon so die leichten Anspielungen gehabt, ja auch von Swerve Strickland, das geheime Team, was da noch fehlt, wird meiner Meinung nach sein Swerve Strickland, der sich Kofi und Xavier Woods beziehungsweise Austin Creed hier an die Seite holt, The New Day, die ehemaligen, und die drei werden dann das Ding dann hier gewinnen. Und da gehe ich ganz, ganz felsenfest von aus. Und der letzte Teilnehmer werden die sein und das wird das sein, womit quasi dieser Wechsel stattfindet vom Buy-In zum Pay-Per-View. David.
Ja, ich sag mal so, wir werden, glaube ich, schon 5 Minuten im Pay-Per-View sein und dann kommen sie. Ich würde sie nehmen. Ich finde, das wäre auch ein Stable. Kann man ein Trio als Stable ansehen?
Ja, klar.
Sagen wir einfach mal Stable. Wow, ich Bock hätte, aber alle drei können richtig gut reden, haben eine Aura und es gibt ja auch einfach als AEW-Fan diese eine Fehde, die ich halt immer sehen möchte, das ist halt Adam Page gegen Swerve und wenn du dann jetzt quasi Trios machst und dann auf deiner Seite dann noch Bro Dido hast, ich hätte halt einfach so Bock auf diese Fehde danach, weil du kannst dann etwas erzählen und zwar richtig lange erzählen und dann Kevin, dann direkt halt 9 Western, also 9, die dazu kommen, direkt Charakter-Profil geben. Das klingt halt für mich einfach zu gut. Also zumindest so. Ich würde es halt so booken und ich glaube, das wird einen großen Bass geben. Ist egal, ob man das schon vorher weiß oder nicht. Das wird cool und ich glaube halt vor allen Dingen, dass das Finale, wenn die da im Ring stehen, das wird brutal spannend und gut erzählt werden und das wird sich groß anfühlen. Und ich finde, du bist auch ein bisschen wie ich halt so immer der Meinung, der Start von Pay-Per-View ist immer super wichtig. Dieses Gefühl, was halt du der Crowd vermittelst. Und wenn du halt am Anfang schon dieses Gefühl vermittelst, das ist groß, dann ist das genau der richtige Start.
Ja, ja, ja. Nee, also das ist hier für mich der einfachste Pick, den man natürlich nur mitbekommt, weil man auch wirklich dann so in den Dirt Sheets unterwegs ist. Wäre ein riesiger Start für die ganze Show. Du hast hier natürlich ein Match, wo unglaublich viel Talent drin ist. Und deswegen werden wir da sehr, sehr viel Action haben, was da zu sehen sein wird. Freue mich drauf. Das ist ein guter Start für ein Pay-Per-View. Und dann eben, wenn du dann eben noch diesen Surprise-Faktor mit dabei hast, ist die Crowd sofort drin. Und du hast eben auch den Eindruck, es ist was Großes, was da gerade stattfindet. Aber mein Pick ist hier, wir kriegen einen Titelwechsel. Und es wird eben das Wildcard-Team werden mit Swerve und Kofi und Austin Creed. Das ist für mich hier der Punkt.
Ja, musst du mal. Dann hast du halt genau diese Geschichte, die halt auch direkt Interesse erzeugt und das passt. Ich denke noch, dass bei der Kickoff-Show oder Zero Hour, dass halt noch TBS-Match dazu kommen wird.
Das ist möglich. Wir haben so ohnehin sehr, sehr viele Titelmatches natürlich. Wir haben, glaube ich, nur ein einziges Match, wo
wir haben ja nur einen Titel. Wir haben viel zu viele Titel bei AEW. Toni, hör auf damit.
Genau, wir haben ein einziges Match derzeit auf der Card, wo es nicht um Titel geht, sondern nur um Titelmatch.
Also sinnbildlich gab es dafür bei Dynamite eine Szene, wo halt Sarah und ich einfach nur halt auch lachen mussten, weil dann hast du halt MJF und Andrade und beide halten dann einfach Titel hoch, wo du einfach bei MJF denkst, so, okay, du bist eigentlich gar nicht der Champion, trotzdem hast selbst du einen Titel, weil bei AEW hat jeder einen Titel und Andrade hält einen Titel hoch, wo wir beide schon längst vergessen hatten, dass er überhaupt einen Titel hat.
National Championship, ja.
Ja, genau, und dann halten die aber einander diese Titel vor.
Ja, ja.
Das war halt so, okay, nee.
Jeder hat einen.
Nur wir haben keinen Titel.
Das stimmt.
Mach mal Headlock-Titel.
Ja, du bist doch hier der Grafikdesigner. Du kannst mal hier so ein Ding machen, dass wir endlich
bezahlst. Mach ihm ein Bild.
Ja, mach mal.
Ja, bezahl mal.
Mach mal. Lass mal hier ein bisschen durch die Card gehen. Wir haben ja, wie gesagt, dann 8 Matches derzeit auf der Main-Show hier. Und gehen wir vielleicht, wo wir gerade bei den Tag-Teams sind, gehen wir vielleicht gleich zum Tag-Team-Title-Match hier zwischen Cope und Cage und den Young Bucks. Auch das ist natürlich ein Match, was nicht nur von den Namen her eine große Geschichte hat, sondern auch innerhalb der Shows eine solide Geschichte hat, sage ich mal. Wir haben hier die Vergangenheit des Tag-Team-Wrestlings gegen die Trendsetter des Tag-Team-Wrestlings sozusagen. Also Cage und Cope hier auf jeden Fall die Veteranen. Die Bucks als die, ja, wie gesagt, als die Nachfolger, sozusagen die nachfolgende Generation. Und ich finde, das macht es auch sehr spannend. Was erwartest du dir hier von diesem Match, David?
Andersrum. Ich fange erstmal drauf an. Ich finde die Storyline nicht gut bisher. Also ich, beziehungsweise nicht gut erzählt. Den Ansatz finde ich gut. Ich mag eine Sache sehr an der Geschichte, wie es umgesetzt wurde, ist einfach dieser Kontrast zwischen Cope und Cage, wie sie halt charakterlich sind, weil Cage ist halt ganz klar derjenige, der halt für die Eskalierung sorgt. Cope möchte eigentlich Best Friend sein, aber kann es halt doch nicht manchmal und ärgert sich dann auch. Aber ansonsten fehlt mir ein bisschen das Feuer. Man hat das ein bisschen zu sehr standardmäßig erzählt. Von, okay, am Ende ist auch noch, ja, dann wissen wir zusammen und natürlich weißt du, was passiert. Ich finde, das ist so mit auf der Karte sogar die Paarung, wo ich die Storyline bislang am schwächsten fand. Also okay. Das hat mir einfach am wenigsten gegeben.
Ich finde, man hat jetzt bei Dynamite noch so ein bisschen nachgezündet, auch mit den Attacken und so, aber ja.
Genau, da hat man halt, letzte Dynamite war gut, aber die ganzen Wochen davor war so immer so, also, wenn es nicht nötig wäre, dabei kann man halt eigentlich so viel machen, weil da sind halt 4 Legenden im Ring. Ja, ich sehe die Young Bucks als Legenden an für mich, weil das sind halt einfach für mich persönlich, für viele nicht, beste Tag-Team aktuell und Cope und Cage sind halt, oder waren eines der besten Tag-Teams und die sind immer noch in einer guten Verfassung und können vor allen Dingen spannende Matches erzählen. Und genau das erwarte ich. Ich erwarte ein langes Match. Ich möchte kein 10-Minuten-Ding haben, sondern das Ding muss halt eine Schlacht sein, wo halt die Jungspunde sind es ja auch nicht, die haben die Young Bucks halt ja durch das Team quasi die Oberhand gewinnen, Cope und Cage halt im Nachhinein auch ein bisschen dann zurückfedern durch halt die Erfahrung. Aber ich möchte vor allen Dingen Drama und das können alle 4 sehr gut erzählen. Und ich glaube, es wird halt in diesem Match, egal wie es ausgeht, wird es diese 2-3 Male geben, wo wir denken, das war es, aber das war es noch nicht.
Ist das hier ein Problem, dass wir keine klare Face-Heel-Dynamik haben? Also bei Kenny Omega gegen Will Ospreay, auch wenn die beide eigentlich Babyface sind, ist ja Kenny Omega schon eher in der Heel-Position zum Beispiel. Hier haben wir es nicht.
Ich find's nicht störend, hätte man es anders erzählt. Weil hättest du halt wirklich diesen Konflikt mehr unterstrichen, von wegen, ey, so wie jetzt bei der letzten Dynamite. Das haben sie so gut gemacht, aber erzähl mir das noch länger und intensiver, dass es wirklich brodelt, dieses Verlangen zu beweisen, wer es denn noch drauf hat oder wer es am meisten drauf hat. Wenn das der Fall wäre, wäre es mir egal. Dadurch, dass man das halt diese Intensität gar nicht so rübergebracht hat, finde ich es ein bisschen schade. Ich habe ursprünglich ja eher auf Dreiergespann getippt, dass die FDA noch reinrutscht, weil das wäre für mich am coolsten gewesen, damit du halt auch ein Heel-Team hast.
Ja.
So, mal gucken, ich glaube, von Natur aus werden wir wahrscheinlich eher die Young Bucks halt die Heels sein, weil die haben nun mal ein bisschen die arrogante Ausstrahlung und wir sind in England, da wird auch ein Cage gefeiert. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wird. Ich glaube eher, dass halt das Problem eher ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es dir wirklich wichtig, wer gewinnt?
Ich glaube, das müssen die mir im Match verkaufen. Jetzt aktuell genau, bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich habe da Bock drauf und ich glaube, das wird auch gut, aber ich bin gespannt, welche Geschichte sie hier verkaufen werden. Wird es eine Verletzungsgeschichte werden, also dass irgendjemand angeschlagen ist, wissen Christian Cage immer noch mit der Hand und so, baut man da drauf aus oder einfach, dass die Veteranen schon so ein bisschen durch sind, je länger das Match eben geht. Deswegen tatsächlich bin ich hier wirklich eher gespannt auf das Match an sich, auf die Geschichte, die sie uns präsentieren, als auf das Ergebnis.
Ja, ich finde, das Problem ist halt, du weißt auch nicht, es gibt einen entscheidenden Punkt, so, den ich halt nicht sagen kann. Cope hat ja schon mal sehr deutlich gemacht, dass er halt hier bei AEW in Rente gehen wird.
Ja.
Und dass es sein letzter One ist. Bei Cage ist auch ziemlich klar. Wenn die beiden vorhaben sollten, dass das letzte Match ist, was man nicht weiß, dann hättest du dieses Match, in dem du halt diese Stipulation Standard Wrestling, wenn wir verlieren, das Ende reinsetzt, hättest du das auf ein Level gehoben, das glaubst du gar nicht emotional für mich. Weil in dem Moment hätte ich dann gezittert von so, nein, nein, nein. Jetzt ist es halt eher so, ja, wer besser ist, ey, ich finde euch beide toll. Und ich weiß, ihr beide seid toll, also beide Teams. Mir ist der Ausgang nicht so wichtig. Ich bin komplett wie bei dir. Wenn der Ausgang wichtig sein soll für mich, müssen sie mir eine Story erzählen, die mich packt. Aber, ja, das ist wieder das Positive, da sind auch vier Könner, ne? Und die können genau das. Deswegen bin ich jetzt nicht so griesgrämig, sondern sage, okay, vorher war nicht so prall, aber ich weiß genau, ihr habt jetzt die Chance und holt mich ab und dann bin ich komplett dabei.
Ja.
Und der Sieger ist Young Bucks.
Boah, ich tue mich hier wirklich schwer. Also eigentlich muss es die Young Bucks machen. Ich sag von mir ist auch die Young Bucks. Aber ich bin hier sehr neutral und bin ich gespannt drauf, wie man das mir dann eben verkaufen wird. Machen wir weiter hier im Card Rundown. Vielleicht noch, bleiben wir bei den Tag Teams. Wir haben auch noch die Damen World Tag Team Titles auf dem Plan. Müssen wir machen, David, müssen wir machen, auch wenn das Match auf der Karte ist, wo ich mir denke, das hätte man auch gut in den Ball stecken können zum Beispiel.
Und du weißt genau, was passiert. Das ist das Schlimmste, was du halt haben kannst.
Wir haben das mal gerade ganz kurz hier noch, ich muss noch den Ansager machen. Divine Dominion, Megan Bain und Lena Cross treffen hier auf die Brawling Birds, Alex Windsor und Jamie Hayter, verteidigen die Championship und werden sie verlieren, weil die anderen die Lokalmatadorinnen sind und man hier die große Reaktion mitnehmen möchte, oder David?
Vor allem bei einem Team, was es noch nicht mal schafft, bei einer Dynamite in Schottland irgendwie Reaktionen zu ziehen, die einfach so egal sind. Und je mehr die uns das ins Gesicht drücken, ne, von wegen, ah, das sind die coolen Brawling Birds, wo du einfach denkst, ja, nee, ihr seid nicht cool. Und auch die ganzen Vignetten waren nicht cool. Und wenn ihr anfangt zu reden, das ist richtig schlecht. Und ja, sorry, das ist jetzt echt gemein, aber Alex Windsor hat auch einfach keine Ausstrahlung. Ne? Das ist einfach nicht da. Und Jamie Hayter funktioniert seit ihrem Comeback auch gar nicht. So, da hast du eine Voraussetzung, was emotional und von Ausstrahlung her angeht, die echt nicht gut ist. Dann kommt auf der anderen Seite Divine Dominion, die im Ring eigentlich cool sind, die eigentlich Ausstrahlung haben könnten, aber eigentlich gar nicht haben, weil wenn sie Promos halten, waren die halt nicht toll und die Matches, die sie hatten, waren halt auch irrelevant.
Ja.
Und du hast diese Ansetzung, ich war so sicher, dass das in der Zero Hour kommt, ne? Weil ich dachte, okay, mach das, dann ist okay, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das schnell vorbei ist. Das klingt jetzt so gemein, aber es ist einfach so, ich finde, das ist nicht gut. Und das wird halt auch kaum, meiner Meinung nach, nicht wirklich Reaktionen ziehen, außer vielleicht das Finish, weil halt selbst der Popcorn-Verkäufer wird wissen, ach, das Match jetzt, ja, ich weiß, wer gewinnt. Und das ist halt so schade, weil einfach auch so sinnlos und die Zeit hätte man auch anders versetzen können. Buckt das in der Zero Hour, dann sage ich nichts, so finde ich das ganz schlimm. Tipp können wir gerne machen, aber ich finde auch die Brawling Birds, das ist so ein unfassbar langweiliges Dulli-Tech-Team, das geht gar nicht.
Darf ich was? Ich sag aber auch, ich finde auch Divine Dominion langweilig. Weil nein, die beiden,
toll.
Diese Riesinnen, die sie halt darstellen sollen, die stellen es zu wenig im Ring für mich dar. Also da ist nämlich genau das, was sie auch im Namen tragen, Dominanz und all das, ist halt nicht wirklich gegeben. Und da fehlt mir einfach ein bisschen was. Also da fehlt
auch storymäßig.
Storymäßig.
Die haben ja nie Dominanz gezeigt.
Da fehlt auch ein bisschen Können im Ring aktuell noch, bei beiden. Ne? Und deswegen ist das ein Match, das ist halt da. man wird diese Reaktion vom Publikum mitgehen hier, dass man hier die Brawling Birds gewinnen lässt. Das ist gut und schön, weil man möchte auch so ein bisschen natürlich für die Hometown-Crowd hier cratern. Ich hoffe, dass mich dieses Match positiv überrascht. Aber ich habe gar keine Erwartungen dran. Und das ist für mich ein Match, das hättest du, wie gesagt, auch in einer Buy-in, a Zero-Hour, whatever, bringen können. Gar kein Problem. Aber da fehlt mir einfach sehr, sehr viel.
Das Schlimme ist halt, Sarah hat gesagt, Sarah, nicht ich, ne? Damit man mir das nicht vorwerfen kann. Sarah hat 1:1 gesagt bei der Ansetzung, das ist ihr Pinkelpausen-Match.
Ja.
Und das sagt eigentlich schon viel aus, weil die hat einfach eigentlich auf alle Matches Bock und bei dir haben sie nur gesagt, ne, da gehe ich aufs Klo.
Wer gewinnt denn hier, David?
Bestimmt Divine Dominion. Nein, das ist... Und es wertet halt auch die Tag-Team-Belt halt auch nicht wirklich auf, dass es dann so ist, ne? Überleg mal, dann kommen die nach Amerika zurück und halten dann wieder einen von ihren Promos, wo einfach du... Es ist unfassbar, dass du halt bei Dynamite es schaffst, dass du hörst, da hat letztens einer gehustet weiterhin. Du hast den gehört, weil es so still ist, weil es einfach allen egal war.
Ja. Ich mag die ja beide. Ich mag Jamie Hayter und ich mag auch Alex Winter. Ich habe Alex Winter noch vor vielen, vielen Jahren noch in Deutschland gesehen, wo sie da gewrestelt hat. Ich finde die toll. Deswegen bin ich auch nicht ganz konform, dass die keine Ausstrahlung hat. Die hat was, aber innerhalb dieser Gruppierung funktioniert die halt nicht. Und
ja, das meine
wie
ich du ja.
richtig gesagt hast, Jamie Hayter hat halt einfach so viel von ihrer Faszination verloren. Ich verstehe dieses Gimmick auch gar nicht, was sie verkörpert. Also von daher.
Sarah regt sich jedes Mal auf, ne, über dieses 70er, 60er Jahre geblieben. Die regt sich so auf, weil sie fand Jamie Hayter so cool.
Ja, eben.
Und dann kam die zurück und seitdem. Sie sagt halt immer so, ey, es kommt ihr so vor, als würde die Scooby-Doo gucken. Weil da ist so derselbe Style, alles gleich. Und ich so, ey, will ich nicht.
Ja. Naja, gehen wir weiter hier in der Geschichte. Also ich tippe auch auf die Titelwechsel auf die Brawling.
Echt?
Ja, ganz überraschend.
Bist auch mutig.
Bleiben wir mal bei den Frauen. Willow Nightingale trifft auf Mercedes Moné. AEW Women's World Championship. Jetzt kam übrigens raus, dass die Verletzung von Willow Nightingale, also die gebrochene Hand, dass die echt ist, sie aber hier durchworkt. Und, ey, ganz im Ernst, das ist ja eine Geschichte wie gemacht für eine Mercedes Moné, wenn es eine richtige Verletzung auch trotzdem dann ist. Oder wenn man es nicht, wenn es keine echte Verletzung ist, hat man es auf jeden Fall gut hier rübergebracht. Weil man damit natürlich gut spielen kann. Mercedes Moné kann das ausgesprochen gut. Hier den Bitchy Heel spielen, der hier die Hand bearbeitet, das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen. Und eine Willow wird hier von unten kämpfen müssen. Was sind deine Erwartungen für das Match? Wie siehst du jetzt diese ganze Geschichte mit dem Hintergrund der Handverletzung?
Kann ich noch auf die Storyline eingehen?
Du kannst auch auf die Storyline eingehen.
Weil da einfach nur Zucker, 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 ganz viel Liebe. Das ist so großartig erzählt. Und das ist so das, was ich beim Wrestling haben möchte, was ich oft bemängel, wo ich sage, ein Charakter, dass ich irgendwie nicht connecte, weil ich frage mal, was ist deine Motivation? Und was erzählen mir beide die ganze Zeit Motivation und wie das halt im Laufe der letzten Wochen, das ist ja immer mehr eskaliert bis jetzt zu der letzten Dynamite.
Ja.
Und das haben die, auch die Rededuell, das letzte Rededuell, das war so großartig, als dann beide sagten, ja, dann komm, hauen wir uns da direkt auf die Schnauze, ne? So, alles klar, dann komm. Und dann suchen die sich. Ich dachte nur, ey, das passt so dermaßen und ich glaube es euch. Ich glaube Mercedes, Longtime Storytelling, kannst du halt wieder sagen, als sie das alles aufgezählt hat, das hat mich so mitgenommen, dass ich so, hey, du warst mit diesen blöden Grinsen, was mir halt so sehr auf den Keks geht, in Japan, als ich verletzt war. Du warst diejenige, die mir den TPS-Belt weggenommen hat. Dann wieder dieses doofe Grinsen. Und ich kann dieses doofe Grinsen nicht mehr sehen. Und ich denke so, es ist so simpel, aber das funktioniert dermaßen bei mir, weil ich das so verstehe. Also ich verstehe sie als Charakter. Und ich verstehe auch Willow, die dann sagt so, was willst du von mir? Ich bin halt einfach ich. Und die komplett so diese Underdog-Storyline hat quasi. Ja, ich passe eigentlich nicht in die Nische. Ich bin das Gegenteil von dir, kein Superstar und so. Aber ich bin halt einfach Willow. Und kriegt halt einen Pop sondergleichen. Und ich denke so, danke, Booker. Danke, Wrestlerin. Die machen das großartig. Beide fantastisch. Ich hoffe, dass sie einen sehr, 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 sehr späten Platz in der Card kriegen, weil da hätten sie verdient. Das Ding, ich habe so Bock drauf. Ich möchte auch wissen, wer gewinnt. Weil natürlich, eigentlich müsste es Moné machen, auf der großen Bühne, endlich diesen Moment.
Ja.
Weil den hat sie bislang noch nicht gehabt. Aber wenn es nicht passiert, bin ich auch glücklich, weil es ist Willow. Du hast halt zwei Wrestlerinnen, die es richtig drauf haben vor der Kamera, die es richtig drauf haben im Ring, wo die Crowd auf beide Bock hat. Das ist für mich halt eine Schablone für Money-Match. Das fühlt sich groß an. Ich glaube, jeder im Stadion wird auf dieses Match so Bock haben. Gib es mir. Was ist deine Erwartung? Wie siehst du die Storyline bislang?
Ich finde, das hat man sehr gut erzählt. Und ich muss auch sagen, dass mir Willow auch in ihrer Rolle als Champion hier einfach sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, das macht sie toll. Man hat endlich auch, das hat ja viel zu lange gedauert, wenn man ganz ehrlich ist, bis man hier mit ihr diesen Weg gegangen ist. Und sie hat, wie ich finde, hier mit Thaïs Monet den sehr guten Gegenpart. Und auf der einen Seite bringt sie natürlich auch eine große Erfahrung mit. Auf der anderen Seite, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, Willow ist eine absolute Sympathieträgerin hier bei AEW. Absolutes Babyface, sowas wie der Ricky Steamboat der Damendivision sozusagen in der Richtung. Und eine Mercedes Monet kann das hervorragend auch ausnutzen, um die hier Reaktion zu ziehen. Jetzt mit dieser Geschichte, mit der Attacke noch viel besser, mit der Verletzung noch mal viel besser. Ich erwarte mir hier eine sehr leidende Willow, die immer wieder zurückkommen muss, die dadurch aber eben auch nahbar ist, die uns damit in den Bann schlagen kann, eine Mercedes Monet, die ihre Fratzen ziehen kann, die Arroganz zeigen kann, all das, für das wir sie in den vergangenen Wochen und Monaten hassen und vielleicht sogar Jahre. Deswegen, ich habe da sehr viel Bock drauf. Ich hoffe, dass die beiden das hier auf das Parkett bringen, weil das kann was Großes werden. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Was wolltest du sagen?
Bei Mercedes Monet wird nicht nur die Arroganz sein, sondern was Mercedes auch sehr gut verkauft im Ring, das werde ich garantiert in diesem Match auch sehen, dieses nah an der Verzweiflung, weil die dann denkt, so, jetzt habe ich sie, und dann Willow halt doch nochmal rauskommt, dann nochmal, und dass Mercedes halt irgendwann mal wieder durchknallt, aber dieses, ich möchte dieses Drama haben, und zwar auf beiden Seiten.
Auch die Härte, von Mercedes, darf man auch nicht vergessen, ne? Die wird halt am Arm rumhebeln und machen und tun und drauftreten und ich weiß nicht was, und reinbeißen in die Hand oder keine Ahnung was.
Ja, es wird sich auf jeden Fall, denke ich, echt anfühlen. Das ist dann mal ein gutes Kompliment für mich. Boah, das wird gut. Also ich habe wirklich so viel Vertrauen in die beiden, dass ich nicht mal Zweifel habe, ob die das auch in den Ring hinkriegen. Weil das kriegen die. Ohne Wenn und Aber. Also das
wird
gut. Ich
bin gespannt. Und deswegen tue ich mich auch sehr schwer, weil ich bin ein großer Fan von Willow. Ich finde, das ist eine der kannst du auch die Fackel bei AEW für die Damendivision problemlos in die Hand geben, die auch super marketable ist irgendwo und ein total tolles Gesicht auch für die Promotion ist. Total moderner Charakter. Und kann
unfassbar gut reden.
Ja, sie kann gut reden, die kann sich gut präsentieren, die hat einen tollen Look. Also, ich gehe mit Willow. Ich will die Titelverteidigung. Ich will Willow feiern sehen, ganz einfach.
Oh, also das Schlimme ist halt, oder das Schöne, ich kann mit beiden sehr gut leben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Monet sich das im Nachgang irgendwann anders holt. Andererseits hast du jetzt die Verletzung, das ist halt auch schnell eine gute Nummer, die du halt nehmen kannst als Grund und ohne jemanden zu schwächen.
Ja.
Oh. Ich fände beides super. Deswegen, ich gehe mal auf Mercedes, dass wir den großen Moment haben, aber Willow ist dadurch nicht außen vor oder weg, sondern einfach diese Fehde möchte ich, dass die soll weitergehen und ich möchte dann auch irgendwann, weil das hat Willow auch schon mal gemacht, so schöne Hardcore, fiese, brutale Matches.
Das stimmt.
Weil das kann ich bei den beiden mir, das würde halt passen, dass Mercedes das holt und dann kocht das beide, vielleicht gibt's nochmal hin und her, dass es dann irgendwann kracht und dann wirklich so ein großen Finale endet. Und ja, ich sag Mercedes.
Okay. Bin gespannt. Ansonsten machen wir hier mal weiter im Geschehen. Wir haben ja noch ein Finale hier auch bei dem Event, nämlich das Finale um die Continental Challenge Cup. Und John Moxley, der Titelträger, ist hier mit dabei und er trifft auf Nigel McGuinness, wieder ein Hometown Hero, der sich hier trotz Verletzung durchgebissen hat. Und die Frage ist, lieber David, bekommen wir hier den doppelten Crowdpleaser? Also bekommen wir die Brawling Birds und Nigel McGuinness hier als Sieger? Wie siehst du das?
Nein. Ich bin auch ehrlich, ich finde die Ansetzung, ich verstehe das warum, ich finde es aber nicht gut. Weil ich finde, es fühlt sich halt nicht organisch richtig an, dass er jetzt auf einmal in dem Turnier drin ist, wo es auch hätte nur andere Namen sein können oder geben können, die halt da mitmischen. Du hast es halt nicht emotional begründet. Wenn du halt normalerweise bei Nigel hattest du halt vorher, das wird emotional begründet, warum er jetzt halt wieder. Das ist jetzt nicht, sondern jetzt ist es halt rein Competition.
Ja.
Und das ist mir zu wenig. Und das ist mir so sehr zu wenig, dass ich halt eine Antipathie habe, dass ich möchte nicht, dass er gewinnt, weil ich finde, die Message wäre falsch. Welches Finale ich lieber gesehen hätte, das kann ich einfach sagen, das, was wir bei Dynamite gemacht haben. Moxley gegen Claudio, wo du einfach denkst, wow, zwei aus demselben Team und die haben abgerissen. Die haben das Ding wirklich abgerissen. Dann lass die halt bis ums Überleben kämpfen, bis zur letzten Sekunde. Das wäre mal cool gewesen. Jetzt hast du halt mit Nigel einen Nicht-Fulltime-Wrestler gegen Moxley. Es wird natürlich ein sehr britisches Matten-Wrestling-Match. Aber ich traue mich das zu sagen. Ich möchte nicht, dass Moxley den Titel verliert. Dazu hat man diesen Titel zu wertig gemacht. Er hat ihn jetzt halt zu lange verteidigt auf harten Matches, dass er den halt jetzt verliert an einen Teilzeit-Wrestler. Noch nicht mal Teilzeit.
Für mich wäre das richtige Finale hier, ich hätte gern Kyle O'Reilly gegen John Moxley nochmal gesehen. Hatten wir schon
diverse Mal. Ja, das wäre auch geil gewesen.
Aber genau, allein mit dem Background der beiden hätte ich das sehr spannend erachtet. Ich bin ein riesengroßer Nigel McGuinness-Fan. Ne? Ich habe den noch gesehen.
Nicht falsch verstehen, ich finde den auch super. Ne? Also wirklich nicht falsch verstehen, nur in der Konstellation nicht.
Ja, aber mir fehlt ja auch gerade so ein bisschen was. Man hat es versucht zu erzählen mit der Verletzung und so, ne? Aber bei mir ist der Funke noch nicht übergesprungen. Vielleicht kommt auch das dann eben bei dem Match, aber tatsächlich ist das ein Match, auf das ich mich jetzt hier nicht ganz so krass freue. Ich finde auch, dass Nigel gerade noch so ein bisschen die Ecken und Kanten fehlen, die ihn früher ausgezeichnet haben. Irgendwas ist da verloren gegangen zwischendurch, ne? Und wie du schon gesagt hast, wenn diese Emotionalität nicht dabei ist, dann ist es halt schwierig, hier für einen Nigel McGuinness zu routen, wie man so schön sagt, also da mit dabei zu sein. Und deswegen bin ich bei dir. Ich gehe hier mit dem John Moxley. Ich glaube einfach, dass Nigel McGuinness kannst du hier gut als Hometown-Contender nehmen. Dem tut's nicht weh, wenn er verliert. Einem John Moxley wird's wehtun, wenn er verliert. Also wir tippen beide auf John Moxley.
Ja, es muss auch sein.
Okay.
Vor allem, was ich nicht ganz verstehe, du hättest auch Nigel reinholen können, wie du halt sagst, ein bisschen, hat man ja manchmal schon mal gehabt, dass man gesagt hat, die Halbfinale finden auch beim Pay-Per-View statt. Macht das in der COO oder Vorshow oder ganz am Anfang vom Pay-Per-View und am Ende halt das Finale, dass du halt quasi durch das Sportliche, was passiert ist, durch die Erzählung der Halbfinale halt emotional reinkommst ins Finale. Hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Egal, ich will nicht meckern, weiter geht's.
Wir machen noch weiter, ne? Wir haben ja noch ein bisschen was. Wir haben noch ein anderes großes Titelmatch und das ist ein Three-Way-Dance. AEW International Championship on the line, Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada. Die Don Callis Family mal wieder in zweit, mal wieder streitsam hier, Kyle Fletcher und Kazuchika Okada. Dazu haben wir noch Takeshita mit dabei, ehemals Don Callis Family, aber inzwischen hart verfeindet mit allen Beteiligten sozusagen. Ey, das hat für mich das Potenzial für den absoluten Showstealer hier auf der Card, was das Wrestling angeht. Gib denen 20, 25 Minuten, die reißen die Hütte ab.
Ja, was das Wrestling angeht. Da hast du nämlich auch einen Kritikpunkt von mir, das klingt ja immer so meckerisch, aber ist halt einfach so. Takeshita war ja Turnier in Japan und du hast halt diese Storyline, also dieses Match hat es eine richtige Storyline zwischen allen dreien?
Mhm.
Zwischen zweien, ja. Zwischen dreien eine Geschichte? Eine Vorgeschichte, ja, aber wurde jetzt was Neues erzählt, wurde irgendwie weitererzählt? Nein. Das ist ein bisschen das, was ich schade finde, weil ich bin komplett bei dir. Das ist halt ein Banger. Also ohne Wenn und Aber. Also Fletcher und Takeshita zusammen nehme ich, Takeshita und Okada zusammen nehme ich und Fletcher und Okada zusammen wird wahrscheinlich auch noch richtig gut und jetzt alle drei zusammen, das wird fantastisch. Die Rolle, die Okada hat, finde ich auch gut, passend zu ihm. Also Fletcher ist ja so gesehen halt der Platzhirsch, der trotzdem loyal ist, aber Okada versucht ihn halt vorzuwerfen, na, du denkst ja nur an dich und Family, natürlich mit Augenzwinker, jeder weiß, wie es gemeint, aber dadurch sind halt die Rollen ein bisschen für mich gut verteilt. Ich verstehe schon klar, wer steht für was und so weiter und dann kannst du halt auch nochmal durch Eingriffe später irgendwas machen von außen, durch Don Callis selber, der dann halt vielleicht doch Partei ergreift. Da kannst du eine Menge Drama reinpacken und hier möchte ich auch einfach nur ein richtig langes Match. Ja, ich bin bei manchen Konstellationen Fan von langen Matches und dann wird das fantastisch und könnte auch der Showstealer sein oder auf jeden Fall ein Kandidat für ein Match of the Night.
Also das kann wieder wild werden, ne? Weil wir haben ja drei Bekloppte im Ring, also auf jeden Fall zwei, Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita sind beides Leute, die auch sich nicht so schade sind, wirklich die großen Aktionen zu nehmen, Okada ein bisschen weniger, aber trotzdem natürlich auch hier mit Härte und Technik noch mit rein punkten kann. Das wird ein wildes Ding werden und ich glaube, das wird wrestlerisch unglaublich spektakulär. Weil wir haben schon gesehen, was die drei gegeneinander in verschiedenen Konstellationen hier zu leisten imstande sind. Ich freue mich unglaublich auf dieses Match. Das ist wirklich eins von den Dingern, wo ich sage, das ist auch die richtige Bühne für die drei. Und zugleich tue ich mich hier sehr schwer. Also eigentlich, um hier, ja, also um den Sieger zu tippen, dass das ein geiles Match wird, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich bin der Ansicht, dass Takeshita nicht den Belt schon wieder braucht. Ich frage mich nur, ob wir den Titel trotzdem wechseln lassen zu Okada, damit du mehr Zunder in der Family hast.
Von der Logik her, wie die Geschichte bislang erzählt wird, musst du eigentlich machen, dass Okada das Ding gewinnt.
Ja, eben.
Weil dadurch hast du halt diesen Clinch zwischen ihn und Fletcher halt noch mehr, an dem auch die Don Callis Family halb zerbrechen kann, weil ein von beiden wird es irgendwann raustreiben. Andererseits ist dann auch nochmal mein Herz da, also jetzt nicht von der Logik her, von der Logik her muss Okada das Ding machen, mein Herz ist aber auch noch zeitgleich da, der denkt so, ich möchte, dass Fletcher halt weiter so dominant ist, weil ich finde den unglaublich gut und der bringt so viel mit und der Titel passt halt auch zu ihm. Also das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Nicht jeder Titel passt zu jedem Wrestler. Und Nummer 3 oben on top ist dann noch Takeshita, wo ich einfach endlich wieder will oder ich möchte, dass der Mann gepusht wird. Ich möchte mehr. Lass ihn mal wieder präsent sein, weil der ist so gut. Und überleg mal, wenn es jemand schafft, der so wenig TV-Zeit hat, vor allen Dingen noch weniger Storytelling-Zeit hat, bei der Crowd aber zeitgleich so over zu sein und eine emotionale Connection zu haben. Herrgott nochmal, warum nutzt du das denn nicht? Also den Typ würde ich halt komplett durchpushen müssen, geht nicht mehr. Aber ich call jetzt einfach mal, Okada macht das Ding, er und Fletcher kloppen sich, Fletcher wird das Ding, wird die Family irgendwann verlassen und Takeshita wird halt hoffentlich irgendwie mal gepusht.
Nee, bei Takeshita, der war ja nicht faul, der hat ja nicht im Urlaub irgendwie
habe ich ja nicht gesagt.
Legen. Der war
ich bin AEW-Fan, nicht New Japan-Fan.
Ja, ja, ich weiß, aber der war ja da. Das ist ja das bisschen das Problem bei einem Konosuke Takeshita. Der tanzt ja auf allen Hochzeiten. Der wird ja am liebsten morgens, mittags, abends wresteln und dann auch noch am besten auf 3 verschiedenen Kontinenten, wenn es nach ihm geht. Und deswegen, der ist unglaublich gut. Der lernt immer noch dazu. Der ist gerade mal 31 Jahre alt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Der ist auch noch amtierender Champion bei New Japan. Darf man nicht vergessen, der ist da World Television Champion und war im G1 Climax. Also der, ich finde auch, dass man den gern noch häufiger da sehen sollte. Aber ich kann eben auch verstehen, dass er da eben auf so vielen Hochzeiten tanzen möchte, weil er auch das Wrestling in Japan natürlich weiter voranbringen möchte, auch mit seiner Persönlichkeit und mit dem, was er in den Ring bringt. Aber wir haben es gerade eben schon gesagt.
Vielleicht muss er sich irgendwann mal halbwegs entscheiden. Also ich könnte dir jetzt gerade nicht sagen, ist Takeshita ein AEW-Wrestler? Ursprünglich ja. Fühlt er sich so an? Nein, eigentlich nicht. Aber ist er ein New Japan-Wrestler? Auch nicht richtig dafür. Ist er halt so involviert bei AEW. Und ich finde halt, weiß ein bisschen, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Dass man zumindest sagt, so meine Priorität oder ich bin primär bin ich XY-Wrestler. Ich glaube, das muss irgendwann mal klargestellt sein.
Er hat doch ein bisschen Zeit für.
Der hat unendlich viel Zeit. Der hat auch, von mir aus kannst du den auch 30 Jahre jetzt im Main-Event packen. Ich weiß, ich habe 30 Jahre gute Matches.
Ich freue mich riesig auf dieses Match. Ich tippe auf Okada. Und ich will endlich den Zoff in der Don Callis Family weitersehen.
Ja.
Die Frage ist eben, wie löst man es dann? Ne? Pinnt Okada dann Takeshita? Klaut er vielleicht dem Kyle Fletcher den Sieg, indem er ihn aus dem Ring stößt oder sonst irgendwas nach dem Finisher von Kyle Fletcher oder irgendwie sowas? Irgendwie, es wird so einen kleinen Backstab geben, also einen kleinen Verrat, den musst du hier bringen, damit du eben diese Story innerhalb der Don Callis Family noch weiter vorantreiben kannst.
Oder von Don Callis selber.
Oder von Don Callis selber.
Dass er, keine Ahnung, was in den Ring wirft, dann so, oh, ging zu Okada, ah, oh, Fletcher sollte eigentlich zu dir, Entschuldigung.
Ja, solange es besser läuft als bei der Geschichte mit Chris Jericho, dann ist alles gut.
hat Jericho aber auch alles gerettet.
Jericho war der Ursprung von der ganzen Geschichte, weil der...
Weil der so weit weg war, oder was?
Genau, weil der so weit weg gewesen ist, genau. Und dann hat Don Callis versucht, es zu retten und Jericho hat gesagt, nee, mach das nicht. Und dann ist Jericho hingerobbt. Aber es passiert. Also da ist auch schön, kleine Empfehlung da, die Analyse von Stevie Richards sich da anzuschauen, der auch gesagt hat, so nee, das geht eindeutig auf alle Kappen und das ist ein Worst-Case-Szenario für alle Beteiligten einfach, was da passiert ist. Aber ist auch nicht so schlimm.
Nein, es ist Wrestling, es ist immer noch ein Live-Produkt.
Eben, ganz genau. 3 Matches haben wir hier noch vor uns. Ich picke mal hier das Casino Gauntlet Match aus, um einen Titelshot auf die AEW World Championship. Bis jetzt sind angekündigt Andrade, MJF, Tommaso Ciampa, Mark Davis und Chris Jericho. Und natürlich kommen da noch viele mögliche weitere Teilnehmer hier in Frage. Und wir wissen, das ist One Fall to a Finish. Also wer hier als erstes anfängt, der hat einen Vorteil. Wie viele Leute dann tatsächlich mitmischen werden, das wird sich dann zeigen. Wie lange dieses Ding gehen wird, wird sich auch zeigen, David.
Ja, der, bin ich so Bock drauf.
Der offensichtliche Pick ist ein MJF, oder? Wie siehst du das mit dem Belt und dass er sich jetzt hier dann, weil er der echte World Champion ist? Und
Ich weiß es nicht. Ich finde hier erst, ich muss mehrere Sachen auflisten. Wieder Monolog? Nein, ich versuche mich kurz zu halten. Nummer 1, ich hatte damals gesagt, ich möchte das Casino Gauntlet Match bitte jedes Jahr bei All In sehen, weil ich finde, diese Matchart unfassbar gut. Beim ersten Match haben wir ja gesagt, ja, wir wissen, es kommt eh auf das Finale nur drauf an. Und ich finde dieses Match so cool. Ich mag diese Matchart brutal. Und ich finde es umso großartiger, dass man einfach sagt, Nummer 1 und Nummer 2 stehen fest und wollen selber rein und sagen, ey, ich bin es. Und mit der Storyline, ey, es ist unfassbar. Wir haben 2026, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals sagen würde, Andrade ist spannend. Ich finde cool. Und die haben es geschafft. Die haben es wirklich geschafft. Andrade funktioniert. Das, was er ist, funktioniert. Und mit MJF funktioniert es halt doch cooler. Und du weißt, beide zusammen will ich auch sehen. Und ich habe Spaß. Ich finde diese Ansetzung allein schon großartig, weil es auch so logisch ist. Und Logik mag ich. Und wenn Andrade seit Tag 1 gesagt hat, ich möchte den großen Titel, Herrgott, doch mal. Und der große Titel, weil er den Shot nicht bekommen hat, war der Grund, warum er auch Don Callis Familie verlassen hat. Ihm geht es nur um diesen großen Titel. Das ist sein großes Ziel. Dann ist es natürlich logisch, dass er sagt, ey, ich möchte hier die Nummer 1 sein. Ich hole mir das Ding, weil das ist meine Chance darauf. Bei MJF ist es aber auch logisch, dass einfach der arroganteste Kopf aller Zeiten halt sagt für ihn so, ey, ich habe in Wahrheit gar nicht richtig verloren. Also eigentlich bin ich noch Champ.
Ja.
Und eigentlich habe ich noch den Gürtel. Und dass man halt das allein schon durchzieht von, ja, ich habe doch den Gürtel und ich bin der wahre Champion. Das habe ich schon damals beim IC-Belt mit Razor Ramon und so cool gefunden. Was und es passt halt hier zum Charakter. Und dass die beiden starten, das sind die Main Characters, einfach in diesem Match. Und das finde ich gut, weil dann hast du einen roten Faden. Mhm. Und zeitgleich kannst du dadurch aber für diese Momente sorgen, wo auf einmal ein anderer, den du gar nicht auf dem Schirm hattest, weil du ja diesen Main-Fokus, diesen Scheinwerfer auf diese beiden hast, so einen richtig krassen Nearfall zum Beispiel hat. Oder einen Moment, auf einmal denkst du, oh mein Gott, er könnte wirklich. Und dann gerät alles ins Wanken. Dann kannst du halt die beiden am Ende wieder rausbringen, du kannst Überraschungen machen, du kannst mich als Fan richtig lange unterhalten. Aber das Ende, boah, das ist schwer. Ich kann mir auch vorstellen, dass Andrade das Ding holt, aber MJF das halt immer noch nicht akzeptiert und dann ihn anschließend, genau, das Leben zur Hölle macht und sich irgendwie reinwurscht. Das würde ja auch passen zu beiden. Ja. Aber ich fände es cool, wenn einer von den beiden das Ding gewinnen würde, weil ich mag bei beiden die Charaktere und bei beiden die Motivation. Wie siehst du das denn? Also kannst du nachvollziehen, was ich mit der...
Ja, ja.
Mit
diesem, also für mich ist MJF hier der naheliegende Pick, tatsächlich, aufgrund der Geschichte und auch natürlich, wenn wir jetzt Richtung Main Event schielen, wo ich davon ausgehe, dass wohl Ospreay den Belt holt. Ospreay und MJF haben noch eine Rechnung miteinander offen. Das heißt, da könnte man jetzt auch in der kurzen Zeit, zum Beispiel bis All Out, das ist Ende September, könntest du sehr schnell, sehr einfach eine Geschichte erzählen. Zugleich finde ich das Szenario, was du gerade eben gezeichnet hast, mit Andrade, MJF und Will Ospreay auch nett. Das wird ein geiles Match werden. Und du hast da noch den Vorteil, dass Will Ospreay da nicht unbedingt MJF pinnen müsste, sondern dass du einen Andrade den Pinfall einstecken lassen könntest. Das ist zwar doof für den, aber du kannst danach noch ein bisschen Luft, um die Story mit MJF weiterzuerzählen.
Ja, du kannst bei MJF immer noch sagen, ey, in Wahrheit, ich wurde ja nicht gepinnt.
Genau, ich bin immer noch World Champion, genau.
Ja.
Hier bei dem Match bin ich auch gespannt, wer ist mit dabei, wer kommt noch mit dazu, wer zeigt sich hier noch. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Speedball Mike Bailey mit dabei haben. Auch
ich möchte Commander sehen.
Ja, also du hast viele spektakuläre Leute, die einfach noch ein bisschen Flippy-Shit machen können. Auf jeden Fall. Da ist natürlich auch ein paar Monster noch mit dabei, die du irgendwie hier präsentieren könntest. Jack Perry, denke ich mal, werden wir auch noch mit dabei haben. Also da sind noch ein paar Namen, die du hier bringen kannst. Auch abhängig davon, wie lange das Match natürlich geht.
Tippst du auf Ilja, ja oder nein?
Boah, ich glaube nicht.
Sheamus, ja oder nein?
Nein.
Bin ich komplett bei dir. Ich glaube, wir sehen in diesem Match gar keinen Debütanten oder sonst was. Aber mir wird es auch nicht fehlen.
Kann mir vorstellen, also wenn man, also ich fände es natürlich geil, wenn wir Ilja kriegen würden, aber ich weiß nicht, ob, ne, nur weil der Vertrag ausgelaufen ist, ich habe jetzt nicht 100% im Kopf, zu welchem Datum, ne, oder ob der noch ausläuft. Ich fände es geil, ihn da zu sehen. Ich fände auch in Sheamus, wenn natürlich auch super passend, hier gerade in, jetzt hier im Wembley Stadium in UK nochmal ihn da zu präsentieren.
Ja, aber nur da.
Hä?
Aber nur da.
Sheamus hat sich zuletzt auch sehr, sehr stark präsentiert, aber ist natürlich schon etwas älteren Semesters und eben auch verletzungsanfällig zuletzt gewesen. Aber es gibt viele Namen, die hier noch so als Überraschung mit in Frage kämen und die ja auch gerüchtet wurden, so an der Stelle. Am meisten würde ich mich über einen Ilja freuen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, aber ich weiß nicht, da wird ja, ne, und
wie gesagt, ich brauche keinen. Ich finde den Roster oder den Roster einfach so stark genug. Da sind genug Leute bei, die du reinwerfen kannst. Du kannst ja theoretisch ja selbst Leute also, aus der Zero Hour Show mit reinschmeißen.
Ich könnte mir, weil er ja wieder fit ist, wenn ich mich nicht komplett täusche, ich fände ein Comeback von Buddy Matthews cool.
Ja.
Wir haben auch noch einen Namen wie Santos Escobar, wir haben einen Namen wie Steve Maclin. Auch die alle möglich, dass wir die hier bekommen könnten. Aber we will see an der Stelle. Ilja fände ich halt mega. Das wäre natürlich, das wäre für mich der, glaube ich, der größte Markout-Moment, den ich hier dann präsentiert bekommen hätte. Und dann will ich ihn aber auch mit seiner alten Command & Conquer-Musik wieder dabei haben.
Oh, das wäre am geilsten. Ja, vor allen Dingen, du hättest halt, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also bin ich ehrlig. Auch nicht. Aber wenn, hättest du halt die beste Crowd dafür, weil ich glaube halt, ein Pop wäre halt in England ganz anders als in Amerika.
Ja. Darf man nicht vergessen, Ilja hat auch eine lange Geschichte in UK, was Wrestling angeht, ne, bei Progress und so. Also der hat da Fans und die kennt man da schon ein bisschen länger. Ich bin aber hier ganz lazy und ich sage, MJF holt das Ding.
Ja, ich sag Andrade.
Okay. Dann.
Was sagst du eigentlich? Entschuldigung, noch ein kurzer Nachsatz von dir mal auch, weil wir haben den ja schon jahrelang begleitet. Was sagst du eigentlich aktuell zu Andrade?
Macht man momentan sehr, sehr viel richtig mit. Wie du schon gesagt hast, also bei erster AEW-Run war ja für einen Eimer, WWE-Runs im Main-Roster waren für einen Eimer, NXT war er super, jetzt hier funktioniert er plötzlich. Also hat auf einmal einen Charme, den er anscheinend irgendwie lange Zeit im Schrank gelassen hat und hat auf einmal Ausstrahlung und im Ring, dass er im Ring abreißen kann, ist ja eh nie außer Frage gewesen. Aber vielleicht hat ihm da auch wirklich diese Zwangspause gut getan damals, um da noch so ein bisschen an sich zu feiern. Ich finde das super, was er macht. Und ich finde, es wäre jetzt ja ein ziemlich fieser Möb, wenn ich mir jetzt hier seinen Erfolg absprechen würde. Der hat sich toll entwickelt und funktioniert momentan herausragend und ist unterhaltsam. Mehr will ich gar nicht.
Ja, ne? Kam nur unerwartet.
Ja, absolut. Aber dazu ist Wrestling auch da. Der funktioniert auf einmal. Ja. Falls Count Anywhere Match haben wir noch auf der Karte um die AEW TNT Championship. Kevin Knight gegen Darby Allin. Quasi der heel geturnte Kevin Knight. Der ist ja quasi gegen Darby Allin heel geturnt und zu Don Callis Family gegangen. Also, als ob das nicht ausreichen würde, hat er hier noch den Arm Darby Allin angezündet. Hier mit dem Jeff Hardy Stunt, den wir gesehen haben.
Der gut gemacht war im Rücken.
Ja, also. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu alt. Und ich fand, das war so eine Kopie. Also, das ist nicht böse gemeint. Ich habe mir das angeguckt und es hat mich emotional, im Gegensatz zu Darby Allin, sehr kalt gelassen an der Stelle.
Ja, aber ich glaube, das ist dann wieder ein bisschen wahrscheinlich der Unterschied zwischen Smart Mark, der halt Video getradet hat und 4000 Matches blind vorspulen kann, was ist, oder halt, ich habe es bei Sarah gesehen, bei der direkt so.
Ja, klar. Das ist halt das Problem. Okay. Das ist im Endeffekt, war das halt ein Spot, den man schon mal gesehen hatte. Der passt ja auch zu Darby Allin total gut. Ne, an der Stelle.
Sollte auch eigentlich zu den Tenor raushauen, was wir für ein Match erwarten, weil was ich zuletzt bis auf einen Ausnahmen-Pay-Per-View immer gut fand, war halt der Mix an Matches, die ich gesehen habe bei den Pay-Per-Views von AEW. Und wir haben hier bisher noch kein Match, was halt wirklich auch brutal im brutalen Sinne sein könnte. Und deswegen fände ich das halt nicht so unverkehrt, wenn wir halt hier, wenn beide mal komplett durchdrehen, mal sehr viel nutzen. Natürlich, ich brauche den verrückten Stunt von Darby, ist halt einfach so, wo ich dann wieder hoffe, bitte bring dich nicht um. Wir werden, denke ich, ein Sting auch mal sehen.
Das wäre cool. Oder den jungen Sting, den Sohnemann-Sting. Der ist ja auch bei AEW.
Ja, ich glaube beide.
Okay.
Ich glaube, dass man den Jungen als auch den Alten mal sehen wird. Würde auch Sinn machen. Warum denn nicht?
Macht man hier einen Run-In von der Don Callis Family? Ich meine, da sind so viele dabei. Die wollen auch ihren Payday haben.
Ja, das kann ich mir halt vorstellen. Das ist so mein Gedankengang, dass man halt sagt, okay, da kommt ein Run-In und dann halt der junge Sting hilft, aber reicht nicht. Und dann kommt mal der Alte und räumt mal richtig auf.
Ganz im Ernst, was wäre das für eine Reaktion, wenn hier auf einmal das Licht ausgeht und dann kommt die Musik von Sting, der Schnee fällt von der Decke sozusagen?
Das ist so das, was ich meine. Also du kannst es ja machen, ey. Es ist all in. Und Tony Khan mag ja auch gerne immer so diesen kurzen Pleaser, wo dann alle happy sind. Und dann kann er diesen absolut verrückten Spot vorbereiten, helfen. Aber am Ende wird es trotzdem nicht helfen, weil, ich bin auch ehrlich, ich mache mich so unbeliebt. Ich verstehe nicht, warum, aber man halt Kevin Knight weiterhin pusht bis zum geht nicht mehr. Also wird auch Kevin Knight das Ding gewinnen.
Ja, das glaube ich auch. Ich mag Kevin Knight. Was hast du gegen Kevin Knight?
Ich mag ihn auch, aber es ist einfach bei den Pro, also die Matches sind so cool, natürlich spektakulär, wie er springen kann. Aber wir haben auf der Couch immer irre Probleme, sobald der Promos hält. Weil das für mich ein bisschen ist vergleichbar mit, Stanley Garcia bei den Promos, dass ich immer denke so, geh bitte noch in die Schule, mach nochmal ein Training beim Mikrofon, weil einfach so die Betonung alles immer so,
ja.
Und dann denkst du, Digga, du gibst mir halt gar nichts. Und dadurch habe ich auch so dieses, ist mir egal, weil so klingen meiner Meinung nach, ich bin ein Fan, der es leicht sagen kann, der selber nur schlecht reden kann, nuschelnd und sonst was. Aber ich als Fan behaupte ich, gibt's aber hunderte Wrestler, die halt genau so reden wie er, bevor sie halt große Stars werden. Genau so reden sie und daran wird's halt scheitern. Und ich sehe halt bei ihm einfach nicht dieses Charisma. Das merkst du auch bei den Publikumsreaktionen.
Ja.
So spektakulär die Matches sind, der funktioniert null beim Publikum und bei uns auf der Couch auch nicht. Wir sind immer froh, wenn die Segmente vorbei sind, weil die halt so, komm zum Punkt, gib mir mal ein bisschen Charisma, was ist da los? Also das ist nicht böse gemeint, aber weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich von Anfang an bei ihm kritisiert habe. Ich finde, dass dieser Heel-Turn und damit auch der Fokus darauf, dass du dich selber präsentieren musst, der kam ein bisschen zu früh. Du hast bei AEW ausreichend erfahrene Leute, die ihn an der Hand nehmen können und die ihm auch noch was beibringen können. Setz dich mit Chris Jericho zusammen und überlege, wie du Promos halten kannst, wie du akzentuiert sprechen kannst. Das hat ein Jericho ja auch gemacht. Er hat früher als Y2J ganz anders geredet als der the best Wrestler in the World, wie auch immer das Gimmick jetzt gerade hieß. Genau. Und ist allein dadurch auch overgekommen. Und ich glaube, da muss ein Kevin Nutt noch dran arbeiten. Auch der ist noch jung. Und hier ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Der ist ja quasi bei New Japan groß geworden. Und bei im Dojo da, als Young Lion, da ist eben der Fokus sehr stark einfach auf dem In-Ring-Work. Das heißt, er ist ein toller Wrestler. Aber es ist eben keiner, der eben von Grund auf auch das Promo-Work quasi beigebracht bekommen hat.
Okay, dann also das ist nun das, was ich versuchte zu sagen mit diesem, ich verstehe nicht, warum er so krass gepusht wird, weil ich sehe ja das Talent.
Ja, ja.
Aber für mich ist er halt noch nicht mal ansatzweise so weit, in diesen Sphären zu spielen. Ich meine, der war ein Main-Event von WWE. Ja. Und das ist halt einfach noch zwei Ligen zu weit oben. Und ich hätte halt gedacht, wenn du den pushen willst, dann mach es langsam, gib ihm mal langsamer mehr Mikrofonzeit, bisschen Training, lass ihn reinkommen und seine Rolle finden, weil das Problem ist halt, der hat diesen Push bekommen, bevor er überhaupt die Connection hatte, weil, man muss aber ehrlich sagen, das Tag-Team hat nicht von ihm gelebt.
Ja.
Was die Crowd-Connection anging. Und mir geht das halt alles bei ihm viel zu schnell. Und das Problem ist ja auch, du kannst ihn ja auch nicht SD pushen, weil dann zerstörst du ihn ja eigentlich direkt, bevor der überhaupt ein richtiger Star wird. Jetzt hast du das Dilemma. Du hast halt jemanden so stark gepusht, dass du ihn nicht mehr downgraden kannst, damit er halt wieder ein bisschen mehr Profil schärft, sondern musst ihn auf ein Level halten, wo es halt aber so krass auffällt, dass alle anderen, mit dem er zu tun hat, besser reden.
Ja. Alles, was du sagst.
Aber das Match wird cool.
Das Match wird super. Ich erwarte hier auch ganz großes Drama. Ich erwarte den Eingriff, da bin ich komplett bei dir. Das Ding habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, fände ich cool. Auch seinen Sohnemann hier. Den
haben wir ja schon gesehen. Metallica-Musik.
Ja, ja, klar. Also da greift dann Tony K. nochmal in die Trickkiste und in die Portokasse sozusagen, um hier Seek and Destroy abzuspielen. Nein, deswegen fände ich geil. Ich erwarte mir hier auch einfach was Verrücktes. Ne? Also wie du schon gesagt hast, das sind beides Leute, die Highspots bringen, die von irgendwo runterspringen und durch den Tisch, durch den Tisch, nicht durch Glas oder irgendwelchen anderen Bullshit. Bullshit in dem Sinne, ich mag Glas nicht. Ich finde Glas immer einen ganz schwer zu kalkulierenden Faktor in einem Match. Ich bin neugierig drauf, ob man, es ist halt einfach so. Haben wir schon oft genug gesehen, dass Glas auch.
Nein, das ist einfach nur Guilty Pleasure, wirklich, auch wortwörtlich Guilty Pleasure bei mir. Ich weiß, wie dumm es ist. Aber es ist halt immer so spektakulär.
Ja, Cry Me a River nenne ich jetzt hier im Punk von Headlock. Aber ist egal. Das ist ja auch persönliche Vorliebe. Ich bin da kein Fan von. Ob man etwas mit Feuer macht, auch da bin ich kein Fan von. Das
würde natürlich passen, ne?
Ja, ja, eben.
Weil so oft, wie das erwähnt wurde, auch in dem Promo. Ich denke zumindest, oder wir hatten ja auch vorher, beide haben ja Feuerwerk eingesetzt, muss man auch dazu sagen. Irgendwas mit Feuerwerk wird sein. Sei es halt ein Stuhl mit Feuerwerk oder irgendwo, dass man irgendwo reinfliegen darf, gibt Feuerwerk ab oder so.
Ja.
Auf jeden Fall wird es irgendwo mal eine Explosion geben.
Ja.
Ein Flammenwerfer, das ist Feuer, ist bei mir quasi das Glas für dich. Ich mag Feuer nicht, weil ich finde Feuer. Ich mag
Feuer auch nicht.
Das ist, nee.
Nee.
Aber ja, wir beide tippen auf dieselben und
ja.
Das wird ein cooles Match. Das wird, glaube ich, es wird auch eine gute Auflockerung sein, bleibe ich dabei, dass es halt einfach so die andere Art Wrestling nochmal gibt. Zwischendrin.
Brauchst du auch auf der Card? Wir haben natürlich ein paar Gimmick-Matches dabei. Wir haben ein Three-Way dabei. Wir haben hier eben das Gauntlet-Match noch dabei. Wir haben das Roulette noch mit dabei. Also du hast schon ein bisschen Abwechslung, aber ich bin bei dir. Du willst auch was Wildes haben. Und das ist ja auch mal auch das, was AEW auszeichnet, dass du eben diese verschiedenen Stile auch auf einer Card hast. Eben nicht nur die großen Wrestling-Matches, nicht nur die Chaos-Matches und vielleicht auch Mat-Base oder was auch immer, sondern eben auch diese Hardcore- und extremen Matches, die wir dann eben hier auch sehen. Wir haben aber ein Match noch hier, auf das freue ich mich ganz besonders, das haben wir schon seit längerer Zeit gemunkelt und das findet natürlich jetzt auch statt. Wir haben den Kampf um die AEW World Championship. Kenny Omega verteidigt seinen Titel gegen den Sieger des Owen Hart Cup, gegen Will Ospreay hier auf heimischer Bühne. Auch ähnlich hier bei mir so ein bisschen, wie wir es schon heute einige Male angesprochen haben. Für mich steht der Sieger relativ fest mit Will Ospreay, der hier auf großer Bühne, auf größter Bühne, zu Hause quasi, sich hier den Belt holt und damit auch absolut im Main Event und im Wrestling Olymp ankommt. Hat dir das im Vorfeld gereicht, hier die Emotionalität zu erzeugen? Wie hat dir der Wandel vielleicht auch von Kenny Omega gefallen mit dem One-Winged Angel hier durch den Tisch und diese verrückte Seite, die er hier gezeigt hat und Will Ospreay, der sich kämpferisch präsentiert?
Erstmal vorweg, ich glaube, das wird ein unglaublich geiler Main Event.
Ja.
Und ich glaube, eine Sache haben auch viele, glaube ich, unterschätzt oder vergessen sie schnell. All-In hat beim Main Event, was Emotionen angeht, immer abgeliefert. Wir hatten immer wahnsinnig emotionale Momente.
Brian Dennis gegen Swerve.
Ja. Aber weißt du, es ist halt wirklich, da unterschätzt man, wie krass man es eigentlich geschafft hat, bislang bei jedem All-In im Main Event was richtig Emotionales rauszuhauen. Und das wirst du halt hier auch haben. Was die Geschichte selber angeht, beziehungsweise vor allem Kenny Omega, bin ich ganz ehrlich, bin ich null mit warm geworden, weil für mich kam dieser Switch so, er fühlte halt sich nicht natürlich an, sondern es fühlte sich an, wir müssen das jetzt machen. Und dann switch mal, aber es gab halt für mich nicht die Erklärung, den Weg dorthin, sondern einfach, man hat zwar irgendwie versucht zu erklären, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Und ich fand anfangs die ersten Rededuelle cool. Danach, bin ich ganz ehrlich, haben sie mich ein bisschen verloren, weil das hat sich auch ein bisschen gezogen. Und jetzt bei Dynamite gab es halt einen Moment, wo ich einfach dachte, oh mein fucking Gott, wie großartig ist diese Storyline bitte und ich möchte die unbedingt sehen. Und das war, als Dynamite vorbei war und dieser Trailer lief.
Ja.
Wo ich einfach nur dachte, warum gibt ihr mir diesen Trailer denn bitte nicht eher? Weil die werden den Trailer hoffentlich bei All In zeigen. Weil dieser Trailer war zu kalt. In dem Moment war einfach wieder vorhin ein bisschen vergleichbar bei Willow und Mercedes, habe ich ja gesagt, Longtime-Storytelling, gib mir das, weil das gibt mir eine Bindung, eine Emotionalität, die ist unfassbar. Und hier hauen sie mir als Nicht-New-Japan-Gucker hin, das. Und dann nicht nur das, sondern dass die Promos und so weiter eigentlich alle fantastisch waren, weil die ganze Zeit sich darauf bezogen haben, Sachen gesagt haben, die sie genau dort gesagt haben. Selbst dieser Move durch den Tisch am Ende, ey, den Schnitt drüber, das hast du bei New Japan auch gemacht. Und dieser Dauerzustand von Omega, der quasi der Hero von Ospreay ist, aber Ospreay einfach nie dieses Gefühl hat, dass er auf derselben Ebene angelangt ist oder angesehen wird, dass er dieselbe Ebene eigentlich schon längst erreicht hat. Und diese Verzweiflung und Co. Und dieser Trailer, den kann ich mir 10-mal anschauen und ich sag, oh mein Gott, da habe ich so Bock drauf. Weil die Promos selber, wenn du dieses Wissen und diese Szenen nicht im Kopf hast, funktionieren sie halt nicht. Und ich glaube, das hast du auch bei The Crowd gemerkt, wie leise es oft war. Die konnten natürlich nicht wissen, dass die halt bei New Japan genau das gesagt haben. Die hätten von Anfang an, glaube ich, starten sollen mit New Japan und zeigt mir die Szenen.
Ich glaube auch, dass wir ein sehr ähnliches Match bekommen werden wie bei Wrestle Kingdom damals. Wrestle Kingdom 17, 2023. Eines der besten Matches, die ich jemals gesehen habe. Sage ich an der Stelle schon mal, wo Omega eine sehr ähnliche Rolle eingenommen hat wie hier an der Stelle. Und wo Omega einen angeschlagenen, wo Omega einen angeschlagenen Will Ospreay hier wirklich auseinandergenommen hat, zerlegt hat, Stück für Stück und einen Ospreay immer wieder zurückgekommen ist. Das können die, das ist eines der besten Matches in der Geschichte und das will ich auch sehen. Du hast zwei, auch hier wieder die Verletzungen, die du hier mit reinspielen lassen kannst. Du kannst natürlich einen Ospreay hier hervorragend ins Hintertreffen bringen mit seiner Nackenverletzung. Omega wird darauf gehen. Er wird am Anfang noch nicht, aber das wird halt eine Geschichte sein, die dann hier eine Rolle spielt. Die Frage ist, zahlt Ospreay das einem Omega im weiteren Verlauf heim und geht dann natürlich quasi auf die Mid-Section? Genau, das musst du halt bringen, damit du auch diese Geschichte auch erzählen kannst. Warte ganz kurz, dass Will Ospreay hier den Trigger pullen kann. Das war ja was lange Zeit seine Geschichte geprägt hat, ne?
Das ist ja auch, das hatte ich mit Markus auch schon mal besprochen gehabt, dass einfach diese Geschichte, dass man, glaube ich, unterschätzt, wie lange das eigentlich schon erzählt wird, was Ospreay angeht. Dass eigentlich seit er da ist, direkt wurde ja diese Geschichte erzählt, okay, es gibt halt einen Finisher, nein, zeig den auf keinen Fall, weil das geht nicht. Zeig gleich, aber erzählst du genau das, dass das der eine Punkt ist, weshalb er halt nicht das große Gold geholt, weil er halt nicht am Ende, wenn es sein muss, den Trigger zieht. Was hat Moxley erzählt? Er hat genau ihm das erzählt und versucht zu trainieren, von ihm so, du musst einfach diesen einen Moment realisieren, wo du einfach sagst, ich muss das eigene Ego zurückstecken, was ja Omega ja auch kann. Wenn ich den Titel haben will, muss ich einmal das Gewissen, alles zurück, ich muss durchziehen, ich darf nicht zögern, kein Zögern. Und deswegen ist die Geschichte um Will Ospreay unfassbar geil, weil das geht halt seit Jahren. Und dass man das halt durchzieht, konsequent weiterzählt, er hat sich ja auch jetzt von Moxley getrennt, weil er wieder auf sein Gewissen gehört hat.
Ja.
Vielleicht wird ihn das ja auch wieder, laut Storyline, scheitern lassen. Aber diese Geschichte hat man konsequent über Jahre erzählt und ich verstehe sie, ich kann sie nachvollziehen. Ich werde sofort erkennen, wenn er halt zum Finisher ansetzt oder halt, wenn er zögert.
Du meinst die Tiger Driver übrigens?
Ja.
Tiger Driver 91, ja.
Ich wusste den, ich weiß mal den Nummer am Ende nicht. Deswegen habe ich den jetzt nicht gesagt.
Tiger Driver 0815, weißt du?
Ja, 0815, 360. Nein, mal, weiß ich, mein, das, ich werde sofort erkennen und das ist halt toll. Ich werde als Fan belobt und ich bin komplett drin. Und ja. Bisschen schade finde ich halt einfach nur, dass ich keinen Bezug zu New Japan habe, was die da gemacht haben und nicht sehen kann. Das wird bestimmt in dem Match passieren, wo du siehst, oh, guck mal, das ist eine Anspielung auf damals. Das ist eine Anspielung auf damals. Oh, aber damals hat er doch so gemacht. Und das habe ich halt leider nicht. Deswegen, das ist mein einziger Kritikpunkt. Ganz dick, aber ich denke so, nimm mich nicht New Japan Gucker am Anfang mit. Zeig mir das einmal am Anfang. Die Bilder werde ich mir merken und beziehe dich ein paar Wochen später wieder darauf. Dann weiß ich, ah, okay, ich weiß ja noch. Ansonsten bin ich bei dir. Das Ding wird halt, das wird ein Main Eventer, der sich wie ein Main Event anfühlt. Das wird großartig, das wird Drama. Du hast zwar den Sieger, der im Grunde genommen feststeht. Das ist aber manchmal auch egal. Weil, mal ganz ehrlich, wir gehen auch in Actionfilme rein und bei den Stirb langsam weiß ich auch, Bruce Willis wird es am Ende nicht abnippeln. Trotzdem habe ich halt Bock auf den Film. Ja. Und das ist für mich hier dasselbe Prinzip. Es gibt im Wrestling einfach manche Geschichten, wo du schon weißt, die werden zu Ende erzählt und ich weiß, wie die zu Ende erzählt werden. Aber du möchtest diesen Moment der Gewissheit haben. Und da wirst du dich auch freuen, weil du weißt, das ist es. Und die beiden können halt was nicht alle was ja können, die können diese Zeit zwischen Start und diesem befriedigenden Ende, was du haben möchtest, richtig gut überbrücken und dir mittendrin noch mehr Drama um die Ohren hauen, dass du an dir irgendwann zweifelst. Das wird dann cool.
Ich rechne auch hier mit einem sehr langen Match. Also das wird auf jeden Fall die 30-Minuten-Marke knacken. Da lege ich jetzt mal meine Hand für ins Feuer und hoffe, ich verbrenne mir die nicht. Aber ich glaube, dass wir hier so 35, vielleicht sogar 40 Minuten bekommen werden, bis die beiden sich hier komplett aufgerieben haben und zerstört haben. Und ich glaube nämlich, dann musst du auch die Geschichte erzählen, dass die quasi... Ich kann mir sogar vorstellen, dass Will Ospreay aus dem One-Winged Angel auskickt. Bin ich ganz ehrlich. Dass man hier sogar diesen Weg geht, dass er da auch nochmal rauskommt. Und dass dann vielleicht ein Kenny Omega sogar versucht, einen Tiger Driver anzusetzen.
Und dann, eigentlich müssten sie es. Beide müssen eigentlich versuchen zu klauen.
Ja, eben. Ja. Und dass sie auch über diese Grenze hinweggehen, des normal Üblichen an der Stelle. Ne? Und das brauchen beide. Ich hoffe, dass hier beide mit heiler Haut auch rausgehen, weil das sind beides Wrestling-Verrückte, die inzwischen auch schon viele Jahre auf dem Buckel haben und die auch schon schwere Verletzungen bzw. Erkrankungen auch hinter sich haben. Die sind halt beide komplett wahnsinnig. Und das ist die einzige Angst, die ich bei diesem Match habe, dass danach irgendjemand da rausgeht und ist nicht mehr so gesund, wie er es halt vorher gewesen ist. Aber als Wrestling-Fan seit über 35 Jahren...
Oh, alter Sack.
Freue ich mich unfassbar auf dieses Match. Das sind zwei meiner absoluten Lieblinge, die ich dann eben erst später kennengelernt habe, die meinen Wrestling-Horizont erweitert haben auch und die diesen Weg gegangen sind und zwei absolute Stars geworden sind, muss man eben sagen. Und wenn das nur annähernd so gut wird wie frühere Matches, die wir haben, vor allem dieses Wrestle Kingdom-Match, was halt, wie gesagt, für mich ein absoluter Klassiker ist, dann haben wir hier den nächsten Klassiker einfach auf dem Papier. Will Ospreay gewinnt das Ding, feiert am Ende, jubelt mit Alex Windsor, die auch noch mit dem Belt zugegen kommt, mit der Familie.
Das brauche ich nicht. Also, ja, ich weiß, es wird dann so kommen, aber ich brauche das in dem Moment einfach nicht.
Aber der Will braucht das.
Der Will, der kann das ja auch Backstage haben. Nein, es ist alles okay.
Willi braucht das.
Nein, es wird vor allen Dingen das, was du halt auch mal haben willst beim Wrestling, dass du halt aus dem richtig langen Abend rausgehst und dann einfach sagst, weil oft ist es ja auch der letzte Eindruck, der dann halt den ganzen Abend überschattet oder beeinflusst, wie du das siehst, und dann einfach sagst, das war schön.
Ja.
Und das brauche ich als Wrestling-Fan auch manchmal einfach.
Genau, da bin ich ganz bei dir, David. Und das werden wir dann hoffentlich auch hier nach bei der Review sagen, das war schön, die wir dann am Montag aufnehmen, bevor wir dann beide in wohlverdienten Urlaub so langsam abdampfen, wie man so schön sagt. Bei dir sogar im wörtlichen Sinne.
Ja.
Möchtest du noch was Abschließendes hier zu AEW All-In sagen?
Nein, ich freue mich. Ich freue mich auch auf die Review. Ich freue mich auf ein Event, der um eine schöne Uhrzeit läuft.
Ja.
dass man gut einschalten kann. Und ich muss unbedingt noch Snacks einkaufen.
Ich wollte mich gerade fragen, du bist doch sonst hier der Burger-Bratmeister, Chicken Wing Primär und keine Ahnung was.
Ja, das Problem ist, durch die Gamescom, die genau jetzt ist, kam ich halt nicht zum großen Plan. Ich habe es diesmal anders gemacht und ich weiß noch nicht, was es zu essen gibt, weil Sarah entscheidet. Sie hat die Verantwortung diesmal, durfte aussuchen und was wir einkaufen, das weiß ich erst morgen.
Okay. Ich bin gespannt. Musst du uns dann auf dem Laufenden eine schöne Kartoffelsuppe mit Würstchen oder so?
Ja, oh, ich mag das.
Ich auch. Das ist lecker.
Oder gibt es ja so eine Erbsensuppe mit Würstchen. Oh, das geht immer. Oder generell Würstchen.
Ja. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt natürlich auch ins Tippspiel gucken bei uns bei kicktipp.de/headlockAEW. Da mittippen, mit dabei sein. Ich glaube, das ist jetzt gerade vor dem größten Event des Jahres. Also es klingt blöd, aber es ist der größte Event des Jahres, der hier bei AEW stattfindet und einer der größten Wrestling-Events des Jahres überhaupt. Seid da auf jeden Fall mit dabei. Ich werde auch im Discord dann zugegen sein, da zwischendurch mal reinschauen und da mal schreiben und mal schauen, was da so passiert. Aber ich freue mich mega auf den Event, ich freue mich auf die Review und ich freue mich auf einen sehr, sehr langen Wrestling-Abend, der gekrönt wird von einem hoffentlich 12-Sterne-Match, 800-Bananen-Match zwischen Will Ospreay und Kenny Omega. So wie das sein muss. Und dann sind wir an der Stelle durch. Ja, Bananen, Bananas. Wir sind an der Stelle durch, bevor wir komplett genau durchdrehen. Und wir hören uns am Montag beziehungsweise am Sonntag wieder. Da gibt's noch mal einen kleinen Podcast aus der Retorte. Da sprechen wir über The Shield. Ist aber ein älterer Podcast, den wir hier dann in Freefeed stellen, damit ihr auch am Sonntag was zu hören bekommt vor der AEW Review. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.